Appeal Motion in den Händen O'Connors. Der erste Akt der englischen Parlamentssession ist vorüber. Das Haus ist bis zum 3. Februar vertagt. Große, gewaltige Dinge wurden im Verlaufe der wenigen Wochen verhandelt: die kommerzielle Krise, das irische Elend und die Emanzipation der Juden. Wir greifen hier die Debatte des 7. Dezember heraus. Ein großer, breitschultriger Mann, etwa einige 50 alt, von plebejischem Äußeren, die große, nach vorn gedrängte Stirn von rotem Haar umgeben, die Augen tief liegend, die Nase aufgestülpt, kurz, eine kräftige, mehr interessante als schöne Gestalt, erhebt sich von der ersten Bank der Opposition des Unterhauses. Es ist der Irländer Fergus O'Connor. Den ältesten Geschlechtern seines Landes entsprossen, ja, seinen Stammbaum zurückführend bis zu den fernsten, halb verschollenen Königen des grünen Erin, durch das Schicksal seiner nächsten Ahnen, mit jedem blutigen Ereignisse der unglückseligen Insel vertraut und verwoben, unverdrossen wirkend und schaffend in den Angelegenheiten der Gegenwart und nicht minder besorgt für die Tage der Zukunft, steht der wilde Fergus da, ein treffliches Exemplar jener Menschen, bei deren Anblicke die Erinnerungen der Vergangenheit und die Hoffnungen für noch kommende Zeiten ineinander fließen, ein Mann, bei dessen Erscheinen uns der Geist der Geschichte anweht, von dessen Lippen wir ebenso gern Tradition als Weissagung entgegennehmen würden. Ein dumpfes Murren und Scharren begleitet sein Auftreten. Das Gesicht Sir Robert Peels, der zu O'Connors Rechter sitzt, überfliegt ein seltsames, rätselhaftes Lächeln. In den Zügen Lord George Bentincks, der des Irländers Linke deckt, bemerkt man das Zittern eines kaum unterdrückten Zornes. Doch gegenüber die Häupter der Whigs. Sie sind in noch bei weitem größerer Aufregung. Lord Palmerstons Augen senden Blitze des Grolls und der Verachtung. Der kleine Lord John lehnt sich mürrisch hintenüber, die Arme übereinanderschlagend, als wenn er sich zum Anhören eines langwierigen Sermones rüstete. Und Sir George Grey endlich, der den Irländer vergebens ersuchte, seinen Vortrag zu verschieben, zuckt mit den Achseln, als wollte er sagen: Nun, es ist einmal nicht anders, die bittere Pille muss verschluckt werden. Da hat O'Connor begonnen. Mit einer gewaltigen, metallenen Stimme, die durch ihre Einförmigkeit jedes Wort mit derselben Strenge, mit derselben Gewissenhaftigkeit in die Gedanken der Zuhörer graben zu wollen scheint, macht der Irländer die Motion, dass man ein Komitee ernenne, das nach den Mitteln forsche, durch welche die Auflösung des irischen Parlaments zu Wege gebracht wurde, ferner nach den Folgen, welche diese Maßregel auf Irland und auf die Ackerbau- und Industriearbeiter Englands hatte, sowie nach den möglichen Konsequenzen einer ferneren legislativen Union der beiden Länder. Das ganze Unterhaus seufzt laut auf. Man sieht mit Schrecken, dass der tote Daniel O'Connell einen Stellvertreter in seinem Landsmanne Fergus gefunden hat, der aufs Neue die Sache der Repeal, der Trennung Irlands von England, zur Sprache bringt und durch seine entsetzliche Hartnäckigkeit für alle Zeiten, während er in diesem Hause sitzt, einen schlimmeren Kampf verheißt als der geschiedene Daniel. Ach, aufs Neue soll die Aufzählung aller irischen Leiden beginnen, aufs Neue die Schilderung aller Vergehen des Briten gegen jene arme Nachbarinsel. Oh, es ist zu schrecklich. Nicht allein, dass man dem Bettler des Edelsteins der See, des schönsten Landes der Welt, wie O'Connell es nannte, die Millionen von Almosen hinwerfen muss, welche man dem arbeitsamen Volke Englands auspresste, nicht allein, dass man es ruhig ansehen muß, wie die Kinder der Perle des Meeres, der smaragdenen Insel, in bleichen Massen in die Städte und Dörfer Britanniens brechen, Pest, Not und Tod mit sich bringend, wo sie, vom Hunger zernagt, die Grafschaften überfallen. Nicht allein, dass man es ertragen muß, wenn jene Unglücklichen unter Fluchen und Verdammen sich über den Schaum der Wogen hinüberretten zu dem fernen Amerikaner, dem gefährlichsten Feinde Alt-Englands. Nein, man soll es auch noch dulden, dass ein Mann wie O'Connor, der gehassteste aller Volksagitatoren, der wütende Irländer, der Chef der englischen Chartisten, der schon mehr als einmal alle Welt in Bewegung setzte, sogar die Sache der Repealer in seine Hände nimmt und dass er in einem Augenblick damit auftritt, wo nicht allein England selbst durch die Folgen einer entsetzlichen Krise geschlagen und verwundet dasteht, sondern auch in Irland durch jede Verzögerung der begonnenen Debatten neue Opfer dem Meuchelmorde anheimfallen können. Ist es ein Wunder, wenn da die Majorität des Hauses in lautes Murren ausbricht? Aber der wortreiche Fergus lässt sich durch nichts stören. Mit wahrhaft entsetzlicher Genauigkeit, mit wirklich beleidigender Schärfe, entwirft er die Geschichte seines armen Vaterlandes. Er schildert den Sturz seiner königlichen Ahnen, er malt die Leiden seines schönen, hintergangenen Volkes, er lässt das Blut rauchen zertretener Katholiken und ruft ins Gedächtnis zurück den Schlachtruf von 100 Revolten. Vor uns liegt in ihrer ganzen Breite die Geschichte des unglücklichen Erin, angähnt uns das Schicksal der Niobe der Nationen. Da setzt sich der erschöpfte Redner nieder und Murren, Lachen und Gespött gibt man ihm zur Antwort. John Bull ist daran gewöhnt, solcherlei Dinge zu hören. Er ist ein zu erfahrener Boxer, als dass er sich durch allerlei poetisches Elend aus dem Texte bringen ließe. Erst soll die irische Zwangsmaßregel passieren, damit man den Arm des Mörders in Fesseln schlagen kann, nachher will man zum Unterhalte, zur Rettung des Nachbarvolkes nach Kräften beisteuern. Aber Auflösung? Repeal der Union? Welche Torheit! Was wollen die Irländer machen, wenn wir uns jetzt von ihnen zurückziehen, wenn wir uns von ihnen trennen? Ohne Geld, ohne Beschäftigung für ihre Arbeiter, ohne Handel, ohne Industrie, ohne Flotten, Kolonien und Verbindungen und vor allem mit einem vernachlässigten Ackerbau. Was soll aus Irland werden, wenn wir es nicht für eine Kugel am Beine noch ferner mitschleppen? So hat man noch jedes Mal geantwortet und so antwortete man auch an jenem Abende des 7. Dezember. Zuerst erhob sich Sir George Grey, einige Unrichtigkeiten der O'Connorschen Rede in ziemlich geistreicher Weise lächerlich machend. Dann folgte der insolente Trelawney, den Argumenten seines Gegners nur durch Grobheiten antwortend. Allem setzte aber der junge Walter, der Eigentümer der Times und der Kollege O'Connors in der Vertretung von Nottingham, die Krone auf, indem er sich in einer solchen Reihe von schlechten Späßen erging, dass zuletzt selbst die größten Gegner O'Connors ihren Unwillen laut zu erkennen gaben. Bei der gleich darauf erfolgenden Abstimmung fiel dann die Repeal Motion, wie es nicht anders zu erwarten war, mit einer glänzenden Majorität durch, indem sich nur 23 Stimmen gegen 255 für den Antrag O'Connors erklärten. Also steht jetzt die Sache der Repeal. Schon vor langen Jahren durch O'Connor zur Sprache gebracht, aber erst im Jahre 1834 durch Daniel O'Connell wirksam im Parlamente vertreten, geht sie jetzt in die Hände ihres ursprünglichen Antragstellers, in die des Irländers Fergus O'Connor, aufs Neue über. Im Jahre 1834, als O'Connell dafür auftrat, zählte sie 42 Mitkämpfer. Am 7. Dezember 1847 waren nur 23 Stimmen für sie, was einesteils daran liegt, dass durch die jüngste grässliche Not Irlands die Sache der Repeal überhaupt etwas ins Stocken gekommen war, und anderen teils namentlich daran, dass viele irische Mitglieder in dem wilden Fergus O'Connor nicht den geeigneten Vertreter der Maskregel erblickten und sich deswegen von ihm trennen. Die Zukunft muss es lehren, inwieweit O'Connor den seligen O'Connell ersetzen wird. Eine neue und anders geartete Periode hat aber O'Connor der Repeal-Agitation bereits dadurch eröffnet, dass er sie als Chef der englischen Chartisten zu einer Ehrensache der britischen Arbeiterwelt gemacht hat. Das von O'Connor redigierte Organ der Chartisten, The Northern Star, bringt in seiner Nummer vom 1. Januar eine Proklamation an das irische Volk, aus der hervorgeht, dass sich die Masse der Chartisten der Repeal-Bewegung in dem Sinne anschließt, dass sie mit Hintansetzung aller bisherigen Repeal-Agitatoren nun die 6 Punkte der Charte, jährliche Parlamente, allgemeine Wahl, Votieren durch Ballotage, gleiche Vertretung, keine Eigentumsqualifikation und die Bezahlung der Parlamentsmitglieder zu gleicher Zeit mit der Repeal der Union zu betreiben seien, weil das eine nicht ohne das andere eine dauernde Wohlfahrt des irischen Volkes herbeiführen würde. Diese von den Chartisten freilich schon immer gehegte Ansicht gewinnt in diesem Augenblicke eine doppelte Wichtigkeit, da sie von dem Chef der englischen Arbeiter in einem Momente ausgesprochen wird, wo er auch die Bewegung des irischen Volkes in seine Hände zu nehmen versucht.